Ich habe mich viel verglichen. Sehr viel. Und das ist auch tödlich. Wenn ich jemals noch heiraten werde, ich werde die Älteste von der Familie, die geheiratet hat. Wenn ich mal noch Kinder habe, ich bin die Älteste von meiner Schwester, Schwägerinnen, die Kind bekommt. Ich bin einfach anders. Und es ist gut. Und ich glaube, Gott hat mich da echt an etwas hingeführt, wo ich ja seit ein bisschen damit. Ich will sehen wie die anderen. Und jetzt an den Punkt landen, wo ich sage, weißt du was? Finito pepito, meine Geschichte ist anders und sie ist gut.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Ihr schreibt ja immer in die Shownotes bei uns den Podcast. Wenn ihr jetzt Feedback habt, dann meldet euch unbedingt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und sie ist jemand, der sich das zu Herzen genommen hat und uns ein Feedback geschrieben hat. Und dabei ist herausgekommen, dass sie selber eine mega spannende Lebensgeschichte hat. Deliane Breitenmoser. Darum ist sie heute da und ich freue mich mega, dass sie uns mitnimmt in das, was sie in ihrem Leben erlebt hat. Es ist nur schon ein Gewinn wegen ihrem wunderschönen Dialekt oder wegen ihrem besonderen Hobby. Sie liebt es nämlich, umgeschwungen zu werden bei dem Tanzstil, den sie tanzt. Eine frisch, fröhliche Sache auf jeden Fall. Und so habe ich sie in der Vorbereitung auf das Gespräch kennengelernt. Total aufgestellt. Und ich hätte also wirklich nicht gedacht, dass sie selber auch ganz andere Phasen in ihrem Leben kennt. Längere depressive Phasen oder auch Zeiten, wo sie mit einem unerfüllten Wunsch zu kämpfen hat. Deliane Breitenmoser ist nämlich 37 und Single. Etwas, was sie nicht unbedingt so möchte, was sie aber gelernt hat anzunehmen und ihr Leben gleich voll auskostet. Also eine riesen Palette zum darüber reden, das wird super. Ich freue mich, ich bin Ruth Stutz und schön, sind ihr mit dabei.
Hoi Eliane.
Hoi Ruth.
Ich habe es jetzt natürlich angeteased, gell? Also mit dem besonderen Tanzstil, den du tanzt. Ja. Also Lindy Hop habe ich auch schon gehört, habe auch schon Kollegen gehabt, die tanzt haben. Aber hey, das tanzt mir jetzt nicht an jedem Ecke. Was ist das genau?
Ja, genau. Also das ist ein Tanzstil aus den 20er, 30er Jahren, der aus Amerika kommt. Zuerst sind das vor allem die Sklaven, also die Mitarbeiter, die Dunklen, tanzt. Und nachher ist dann immer mehr auch, sind dann auch die weissen Menschen dazu kommen, genau. Darum ist es ein frisch, fröhlicher Tanz aus dieser, sagen wir mal, afrikanischen Lebensfreude in allem Leid. Und ich durfte das kennenlernen, so spontan bin ich irgendwo eingeladen worden. Man macht dann so Crashkurs. Mhm. Ich würde sagen, ganz viel geht über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und nachher fängt man mal ein bisschen an bouncen, sagt man dem. Das ist der Rhythmus vom Jazz, vom Swing. Genau. Und nachher gibt's verschiedene, also es ist ein Paartanz. Genau. Okay. Das ist vielleicht noch wichtig. Mhm. Das ist mir auch sehr lieb, weil ich liebe es, dass ich mal im Leben auch nicht so viel muss denken. Und dass ich dann eben auch mich führt. Also ich bin dann in der Follower-Position und es gibt einen Leader, das ist der die führt. Mhm. Das muss nicht zwingend Mann und Frau sein. Das sind manchmal auch Frauen, Frauen, Männer, Männer oder eben Männer, Frauen. Mhm. Genau. Und mega viel Lebensfreude. Also am besten tut man es mal im YouTube eingeben und man kann fast noch mal hören, so Filme schauen, weil es einfach so viel Lebensfreude ausstrahlt.
Aber man muss recht akrobatisch fit sein, nicht?
Nein, Akrobatik ist ein Teil davon.
Gell? Also du bist ja richtig umgeschwungen.
Du musst fit sein, ja. Und, aber ich glaube, jeder kann Fitness aufbauen. Weil du kannst auch immer ein bisschen entscheiden, tust du bei den schnelleren Tänzen mittanzen oder gehst auch dann an den Rand von der Tanzfläche und hast ein schönes Gespräch. Es ist auch sehr ein sozialer Tanz. Man sagt dann auch, wir gehen auf ein Social. Also wir gehen nicht einfach nur tanzen, sondern wir gehen an ein Social. Das heisst, es ist ganz normal, dass man am Seitenrand von der Tanzfläche wegschwätzt, wird nicht getrunken. Man kommt ins Gespräch mit Leute, man stellt sich vor und sagt, hey, bitte Deliane, wer bist du? Also es ist sehr, sehr freundschaftlich und das fasziniert mich.
Also man muss auch mega offen sein, oder?
Ja, das hilft schon. Mhm. Aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, die eben genau das geholfen hat, um eben mit Leuten in Kontakt zu treten. Zum Beispiel, du kommst in eine neue Stadt. Für mich war das so gesehen. Ich bin zurück auf Appenzell nach um die 16 Jahre. Mhm. Und nachher habe ich das Lindy Hop ja schon mitgebracht wieder in die Ostschweiz und habe in St. Gallen gerade einen Kurs gemacht, also habe weitergemacht. Und das hat mir gerade auch schnell mega schöne Begegnungen gegeben. Weil die Leute sind alle so offen.
Mhm. Ja. So cool. Also du hast schon gesagt, eben Appenzell, das ist dein Dialekt. Ich finde es mega schön. Ich habe es dir vorher schon gesagt, es wirkt so Heimatgefühl in mir, weil meine Oma ist Appenzellerin. Kommt das ist gut an? Oder ist das so ein bisschen, ich kann es nicht beurteilen, oder ist das so ein bisschen Basler Dialekt?
Nein. Ich komme mega gut an. Ja.
Also, ist schön,
es ist
oder?
Krass. Ich habe lange im Aargau gewohnt und ich habe es nie verloren. Also manchmal vielleicht passest du ein bisschen an, weil das Gefühl hast, sie verstehen dich nicht. Aber grundsätzlich, ich schwätze einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich habe einfach auch lustige Begegnungen. Ich glaube, mit dem muss man ein bisschen umgehen können. Also auf dem Markt fragt ich dann halt die Marktfrau, von wo bist denn du?
Wir kennen es gar nicht so irgendwie.
Ja, genau. Ja. Viele tun mir dann so ein bisschen ins Bündnerland, was ich auch ein bisschen verstand. Aber und sonst habe ich eigentlich einfach auch viele lustige Begegnungen. Also die Leute, die eben sagen, oh, meine Oma, oder die Männer, ich bin mal im Militär gewesen, oder Schullager. Also irgendwo ist faszinierend für das, dass so eine kleine Region ist, wie viele Menschen irgendwo in ihrem Leben mal einen Berührungspunkt hatten.
Ja, das ist ganz etwas Eigenes, oder? Also wenn man es mal gehört hat, das bleibt einem irgendwie so cool. Und etwas, was dich, Elian, auch ganz fest ausmacht, sind Freundschaften, gell? Das ist etwas, was dein Herz dann anschlägt, gell?
Erzähl ein bisschen. Genau, also ich könnte mein Leben ohne Freunde nicht vorstellen. Spannenderweise war, dass ich so in der Kinder- und Jugendzeit hatte ich gerne nicht so viele mega neue Freunde gehabt. Aber ich glaube, zu dem kommen wir noch später. Mhm. Genau. Und nachher so, ich würde sagen, gerade zur Adonia-Zeit. Adonia ist ein Verein, der christliche Musical-Camps organisiert für Kinder und Jugendliche, wo ich selber teilgenommen habe in meiner Teenie-Zeit. Und dort habe ich plötzlich so Matches erlebt mit Leuten, wo man hat sich kennengelernt, man hat eine Woche miteinander verbracht und nachher hat es gematcht und dann hat man sich auch sonst getroffen oder dann Briefe geschrieben. Apropos Briefe, ich liebe Briefpost.
Machst du immer noch?
Ja, ich habe eine Freundin, mit der mache ich immer noch. Die haben wir uns Briefe geschrieben. Genau.
Ja, so schön.
Und dadurch eigentlich Micky einfach Freundschaften haben so viel Tank von meinem Leben schon gefüllt, von Zugehörigkeit, von so wie ich bin ich toll, über Inspiration, also von Freunden inspiriert zu werden, für mutige Schritte zu machen im Leben oder auch für einmal reisen oder was auch immer. Also Freunde haben bei mir immer so auch, so immer das Gehen und das Nehmen.
Ja. Und gleich, also ich finde eben Freundschaften, so wie du jetzt erzählst, finde ich das mega positiv, aber es hat ja schon auch eine anstrengende Seite. Also weißt du, ich finde eben so eine Seite, wo man sich doch auch verletzbar macht oder wo es Konflikt gibt und dann muss das wieder angeschaut werden. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Ich glaube einfach, dass ich noch nicht so viel erlebt habe.
Ja.
Und ich bin sicher eine, die konstruktiv daran geht, wenn es Konflikt gibt. Und ich bin immer für das weitere Miteinander. Und ich will sagen, ich gehe nicht primär in Rückzug, sondern ich gehe in Konfrontation, was natürlich für gewisse manchmal auch ein bisschen herausfordernd ist, aber meistens nachher zum Guten sich bewegt.
Also aber wieder so für Vergebung. So,
ja,
gell?
Genau. Ja.
Finde ich spannend, weißt, wenn du sagst, wie du so Leute konfrontierst und du wirkst mega selbstbewusst und gleichzeitig sagst du mir im Voraus, hey, ich bin eigentlich mega ein unsicheres Kind gewesen. Also eben, du bist aufgewachsen im Appenzell-Dorf, gell?
Ja.
Und was hast du für eine Kindheit erlebt? Nimm es ein bisschen mit.
Ja. Ich bin aufgewachsen mit drei Geschwistern. Ich bin die Jüngste, also die
drei
vier.
Drei Geschwister heisst das, gell? Genau. Treu, das habe ich noch nicht gecheckt. Okay.
Genau, wir sind auch treu, aber wir sind auch. Ja. Und zwei Brüder und eine Schwester und dann ich. Ja. Ich hatte eine mega tolle Kindheit. Sehr, ich würde sagen, auch behütet. Meine Mom war am Anfang voll daheim, hat sich voll reingegeben ins Familienleben, hat für uns gesorgt und hat uns fein gekocht und war einfach da gewesen. Und ich bin als Kind, ich habe es geliebt. Also für mich war es schön, herzukommen und sagen Hallo und es kommt eine Stimme zurück und sagt Hallo. Wenn sie mir einmal gesagt hat, hey, heute kann es dann sehen, dass ich vielleicht dann noch nicht da bin, wenn du von der Schule kommst, das habe ich nicht so toll gefunden. Ja. Genau. Ich wollte immer beginnen wissen, wann kommst du wieder. Und einfach so, ich glaube, so Sicherheit gesucht, ja, nach Nähe und nach Geborgenheit. Mein Papa hat eine Drogerie aufgebaut in Appenzell. Drogist gesehen, genau. Auch eine mega tolle Zeit für mich. Ich bin viel in den Laden, habe jemals manchmal dürfen noch warten, wenn eben daheim niemand war. Oder auch Verkäuferlis spielen am Abend, wenn er schon zu hat, den Laden. Cool. Genau. Und in dem bin ich so aufgewachsen.
Also sehr behütet eigentlich.
Ja, genau. Und gleichzeitig hat es aber auch sehr herausfordernde Zeiten gegeben, weil meine Mama hat immer mal wieder an Depressionen gelitten. Und das hat natürlich einen Einfluss gehabt auf unsere ganze Familie. Also so auch ein bisschen die schweren Zeiten, wo es daheim eher schwer gewesen ist. Eine Mama, die einfach traurig war und wir haben nicht uns erklären können, wieso. Und denke, als Kind machst du bewusst unbewusst Gedanken, oder? Was kann ich dazu beitragen? Was kann ich helfen, dass es nicht so schwer ist? Und ich denke, dort drinnen habe ich eine wahnsinnige Bündung zu der Mama aufgebaut, die ich heute will, haben die Frage, ob sie so gesund war in dem Ausmass.
Also was hat das denn geheißen? Sie war einfach traurig gewesen, oder wie haben ihr das denn gemerkt? Ja. Hat sie das nicht können überspielen quasi? Ja.
Ich glaube, sie hat es mega gut gemacht. Ja. Also ich staune immer wieder. Und sie hat auch nie von uns weg müssen, weil ich denke, es war ein riesen Segen für uns als Kind. Sie hat immer können bei uns bleiben. Es war eine Trauer, die wir manchmal gesehen haben, in Form von Tränen. Ja. Es war aber auch eine Nervosität, eine Unruhe, die man auch so am Tisch wahrgenommen hat, wenn wir mit ihr gesehen sind. Und dass sie oft in dieser Zeit einfach schon früh wach war. Also wenn wir oben runtergekommen sind, war sie schon recht präsent und dann halt das Kind gefragt, wann bist du verwachen? Und, ja.
Weil sie nicht können schlafen.
Weil sie früh am Morgen verwachen ist und dann irgendwann aufgestanden ist. Genau.
Ja. Und hast du so wie mitgelitten, dann, so hast du das Gefühl, oder?
Ja, ich glaube schon. Manchmal merke ich, es ist so weit weg. Aber ich habe es natürlich dann auch noch erlebt in der Teenie- und Jugendphase. Und dort mag ich mich sehr gut erinnern. Und ja, dort habe ich mitgelitten.
Mm.
Ja. Und irgendwie auch versucht dann manchmal, oder? Wie kann ich aufmuntern, wie kann ich unterstützen? Mm. Und gleichzeitig aber so merken, irgendwie sind uns auch Tempo-Onden.
Mm. Ja. Ich glaube, wir entwickeln auch so eine feine Antenne, oder? Mm. Das ist wahrscheinlich dann wieder das Positive, dass man wieder auch bei anderen Menschen sehr schnell spürt etwas. Ist es bei dir so gewesen?
Definitiv, ja. Was ich auch noch will sagen, ist sicher, dass auch gut war, es ist darüber geschwätzt worden. Also unser Papa hat, wenn es dann wieder so weit war, hat er uns informiert, unsere Familie, die ganze Familie, und hat gesagt, hey, der Mama geht es gerade wieder nicht so gut. Dementsprechend nehmen wir Rücksicht, oder ja. Das habe ich mega gut gefunden, weil ich glaube, das hat uns auch ein Verständnis gegeben für die ganze Problematik von psychisch krank sein oder so Depression. Plus, das ist auch einfach ein Thema in unserer Familiengeschichte. Also die Mama hat auch Geschwisterte mit Depression. Also darum irgendwie, ich bin so dankbar, dass wir gelernt haben, über das reden und dass man bald schwach sein darf.
Ja. Und etwas, was ja heute eigentlich weit verbreitet ist, oder erschreckenderweise, oder? Okay, spannend und sicher mega herausfordernd. Und du hast gesagt, du bist eigentlich so ein Mami-Höck gewesen. Trotz allem hat sie dir extrem viel Sicherheit gegeben. Mhm. Das hat sich aber recht lange so hingezogen. Also du hast nicht so eine mega Ausbruchphase in der Jugend.
Mhm. Nein, ich war wirklich, ich glaube, der bravste Teenager gewesen, den man sich vorstellen kann. Einerseits würde ich
mega
sagen,
schön für die Eltern.
Ja, genau, ich bin sehr... Ich habe es auch ein bisschen reflektiert und ich sehe auch wieder, wieso habe ich das gemacht. Die Rolle war noch nicht besetzt. Also ich hatte zwei Geschwister voraus, die das Teenager-Leben ausgelebt haben und auch ein bisschen an Grenzen gegangen sind und über Grenzen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, also dann übernehme ich eine andere Rolle. Die, die alles versucht richtig zu machen und möglichst viel dient und hilft, weil das ist ja dann da, wo man Anerkennung bekommt.
Genau.
Und ich würde sagen, was mir sicher auch mega geholfen hat, ist, ja leidenschaftlich gegen kleine Kinder und habe babysittet, was das Zeug hält. Genau, habe sehr viel Verantwortung dort schon mit auf den Weg bekommen. Und ich glaube, das macht immer gerade auch schon irgendwie anders. Mm. Plus habe ich geritten mit ein bisschen verrückten und wilden Ponys. Und das hat mich auch extrem geprägt. Und habe natürlich auch viele Stunden dort verbracht, wo vielleicht andere ein bisschen rumhängen. Andere Sachen machen. Und, und auch dort wieder, ich habe mega viel Verantwortung mit auf den Weg bekommen. Ich durfte für die Ross schauen, wenn sie weg ist. Und, ja.
Man sagt ja sowieso reiten, oder? Das macht mega viel mit der Psyche eigentlich, gell? Ja, auch, dass man so einem Pony oder Ross muss sagen, wo es durchgeht, oder?
Genau, das habe ich wahnsinnig gelernt. Und ich glaube, das hat mir echt geholfen, zum einen nachher so in meinen Jugend, 16, 17, also Lehrzeit, er hat schon recht gut wissen, was ich will. Und auch können anstehen und sagen, das mache ich nicht mit. Punkt. Mm-hmm. Also, weil ich ja dann dort habe ich mich natürlich auch ein bisschen ins Aussenseiterleben eingestellt, mit gewissen sehr starken Überzeugungen. Zum Beispiel, dass ich einfach Alkohol, ich muss nicht im Überfluss trinken, respektive ich es nicht einmal wirklich gehen kann. Und das hat natürlich auch schwierige Situationen gegeben, gerade in der Lehrzeit. Aber auch dort wieder hatte ich einen sehr guten Lehrbetrieb, wo das gar kein Thema war. Und somit... Okay.
Ja. Aber eben unsicher, hast du gesagt, bist du gewesen, gell? Mhm. Und hast aber nachher gleich das KV gemacht im Hotel. Mhm. Also, das, oder? In dieser Teenie-Phase ist man manchmal mega scheu. Hast du dich da getraut, an den Tresen anzustehen?
Ja, eben, eigentlich erstaunt es mich. Ich glaube, mit dem, dass du mich so zurückfragst, ich habe gesagt, ja, stimmt, eigentlich passt das wie nicht ganz zusammen. Aber ich glaube, da steckt wirklich wieder die zwei Sachen immer drin. Einerseits so zurückhaltend und gleichzeitig eigentlich auch so die Prägung mit auf den Weg bekommen, wir dürfen anstehen für das, was man denkt. Und Ja, und ich glaube, wie es ist, glaube ich, auch einfach zum Leben erwacht.
Ja.
Ja, ja. Würde ich jetzt sagen.
Eben, du hast eigentlich mega viel schon erlebt in deinem Leben, finde ich, was du da alles mir aufgezählt hast. Eben, du bist jetzt 37, wir sind genau gleich alt, das ist verrückt. Genau. Du hast viel erlebt, eben, du bist in einem Hotel gearbeitet, hast eine mega gute Zeit erlebt. Du hast eine Jüngerschaftsschule gemacht. Was ist das genau?
Hey, ich würde das so bezeichnen, das ist eine christliche Schule mit der Ausrichtung, um junge Menschen dafür zu gewöhnen, ein bisschen out of comfort zone mal zu gehen. Mhm. Also mal wirklich aus der Komfortzone rauszugehen. Man geht meistens ins Ausland. Und dann hat man einfach 3 Monate, hat man so Schule, wo man einfach so Grundlagen vom christlichen Glauben, von der Bibel mit auf den Weg bekommt. Und sie sagen aber nachher, ist es immer das Ziel, das weiterzugeben, was man gelernt hat. Und dann gehst du 3 Monate in Outreach. Und dann gehst du meistens wieder in ein anderes Land. Kommt mega auf die Schule drauf an. Mhm. Und dann gehst du an die Front. Und dann hilfst du entweder mit, erzählst, machst vielleicht jetzt, bei mir schon so ein bisschen Theater-Musik-Thema gesehen, du hast vielleicht Tanz einstudieren, wo du auf der Strasse kannst machen und so mit den Leuten nachher über den Glauben ins Gespräch kommen oder auch soziale Einsätze, wo die Kinder heimgehst oder gehst du helfen, umbauen irgendwo, etwas, was es gerade braucht. Mhm. Ganz verschieden.
Mhm. Ja. Und da warst du im Ausland gewesen?
Ich war in Australien gewesen.
Okay, ja. Okay. Ja. Und dann hast du im Anwaltssekretariat in Zürich geschafft, in der Stadt, bist du in Brasilien auch lange im Einsatz gewesen. Bei Adonia, bei dieser christlichen Jugendorganisation, hast du vorher erzählt, hast du gearbeitet. Und im Berggasthaus Escher, wo wir auch recht gut kennen, hast du 3 Saisons gemacht und sogar noch in der Eventbranche auch noch mitgearbeitet. Hey, ich find's mega krass. Also, es ist wirklich viel, was da gegangen ist in deinem Leben. Und gleich sagst du, schon als Kind hast du gemerkt, dass du selber auch so ein bisschen depressive Phasen hast und auch herausgefordert warst von dem Weggehen von daheim. Also, es war nicht einfach gewesen für dich.
Genau, Wechsel sind für mich immer sehr herausfordernd gewesen. Der Wechsel von der Primar in die Oberstufe habe ich rückwirkend verstanden, dass das, glaube ich, meine erste depressive Phase war. Ich bin dort gekommen von der Schule und ich habe nur noch brüllt und Mama gefragt, was ist los? Und ich so, ich weiß auch nicht, ich bin einfach so traurig, es ist so schwer. Wir hatten Gespräche mit den Lehrern gehabt, zum herauszufinden und die haben das nicht verstanden. Ich mache ja super Noten, ich mache ja super mit und sie sehen auch, dass ich gut integriert sei. Alles vorhanden gewesen, wo man das Gefühl hat, so müssen wir doch gesund sein. Und gleich hat Elian einfach schwer gehabt. Und eben so nach einem halben Jahr ist es nachher gut gewesen und dann bin ich wieder voll happy gewesen und zufrieden und bin wieder in die Schule mit Freude.
Auch noch schwierig für die Eltern, oder? So das Aushalten irgendwie. Du kannst ja das Kind nicht irgendwie bewahren von dem, oder? Gell?
Genau, da könnte ich mir wieder sehr gut vorstellen, dass meine Mama einfach auch viel schon verstehen konnte, weil sie das ja gekannt hat.
Genau.
Und dementsprechend ist sie mega liebevoll auch mit mir in dem Innen umgegangen. Mhm. Ja.
Und ist auch sonst schwierig für dich, auch zum Weggehen. Eben, du hast noch das Welschjahr gemacht. Oder eben die Jüngerschaftsschule, wo du auf Australien bist.
Ist das ja faszinierend, oder? Ein anderer würde sagen, ja, der würde ich das Leben lang in der Schweiz bleiben.
Genau.
Nie weg.
Genau.
Und ich glaube da auch wieder. Es hat mich einfach auch gezwickt. Ich habe Abenteuer wählen. Ich habe wählen, Sachen erleben. Plus, ich glaube auch ein bisschen zeigen, dass ich einfach schon was kann. Ich war die Vierte. Es war so oft, Elian, das kannst du halt noch nicht. Oder beim Volleyballspielen, hey, Elian, ist du gleich mal ein bisschen an die Seite hocken, dass wir mal richtig spielen können. Also das Gefühl von immer wieder, es geht einfach noch nicht so ganz gut mit dir, das habe ich immer wieder gehabt. Und ich glaube, das Welschland war so ein Ort, um zu sagen, wisst ihr was? Das hat niemand von meinen Geschwistern gemacht, es hat sich niemand gewagt, ich gang.
Ja.
Und ich arbeite da. Und einerseits habe ich sehr gerne Sprache gehabt, aber andererseits glaube ich wirklich, hat es also eher bei mir innen so sich gemoldet, um zu sagen, ja, ich will jetzt mal meine eigene Geschichte, ich will nicht einfach nur nachlaufen. Und genau, ich hatte sehr starkes Hewe gehabt, aber der Hewe ist noch anders gewesen. Das hat sich daraus, ich glaube, das ist entstanden, aus total in eine andere Familienkultur hineinzutreten. An einem Ort zu landen, wo man anders miteinander umgeht, wo die Eltern sich nicht so zusammenspielen, wie ich das vielleicht erlebt habe. Und, genau, und all die Veränderung. Und auch dort, wie ich es ausgehalten habe. Ich habe einfach viel geplagt und habe meine Mama gelötet und habe ein bisschen das Telefon reingeheult. Aber grundsätzlich ist ja auch mega ein Erfolg dahinter, weil ich habe es geschafft. Ich bin geblieben die 6 Monate wie geplant.
Ja.
Und nachher bin ich 4 Monate auf Schottland, gerade anschliessend, zu einer befreundeten Familie.
Ach, du bist gar nicht heim.
Also, wow. Ja, nein. Mhm. Und da ist nachher super gegangen. Dort bin ich in einem Setting gesehen, wo mir näher war, emotional.
Ja. Ja. Also auch immer wieder an die Grenzen gehen quasi, von dem nicht einfach in dieser Komfortzone hineinbleiben. Das hast du schon früher gehabt, das finde ich faszinierend, weil eben eigentlich, wenn du ganz tief reingelassen hättest, bist du ein bisschen überfordert gewesen eigentlich.
Genau, und vielleicht habe ich dort wirklich mich selber manchmal auch überfordert. Aber ich habe es nicht wahrgenommen und habe es vielleicht auch nicht wollen wahrhaben. Ich glaube, da stand ich heute an einem anderen Punkt, ja.
Ja. Aber eben, du sagst, bis heute kennst du das, dass du so wie eine depressive Phase hast. Erzähl ein bisschen, was heisst denn das?
Hey, ich glaube, das Härte ist einfach, sie treffen dich manchmal wie einen Schlag. Ich beschreibe es einmal, es ist wie ein Schalter, wo man umkippt. Und das passiert ja von jetzt auf sofort.
Kannst du nicht vorher
so ein Schalter, oder? Geht ja zum Beispiel, ich sehe da gerade so einen Schalter im Studio, zum Licht machen oder eine Lüftung einschalten. Und so fühlt es sich wirklich manchmal an. Also ich kann ein Beispiel sagen, wenn dann der Schalter gekippt ist, dann fängt man an zu studieren. Und dann meistens denkt man, ist jetzt vielleicht doch gerade alles ein bisschen zu viel gewesen. Aber bis dahin funktioniere ich wunderbar. Ich laufe vielleicht am Limit, aber ich schlafe noch wunderbar und es ist einfach, das Leben flutscht und es ist so, yes, es ist ein höherer Pace, aber es macht Spass. Und dann kann ich sehen, jetzt ein Beispiel von kürzlich, ich verwache am nächsten Morgen und ich habe ein beklemmendes Gefühl in meiner Brust. Ich bin unruhig, nervös und es fängt an zu trüllen in meinen Gedanken. Und dadurch, dass ich es jetzt kenne, löst es mir schon fast ein bisschen Panik aus.
Ja,
weil
das
dann ist so, jetzt ist es wieder so weit, oder? Und das ist eigentlich auch nicht gesund und auch nicht hilfreich. Aber das ist wirklich so wie dann ein Trigger, der sich meldet. Und ich sage jetzt, bei mir ist ein Trigger ganz stark, dass ich, wenn ich jetzt zurückschaue, dass ich einfach meistens gar ein bisschen zu viel aufeinander habe, sehr viel gehabt beim Arbeiten, dann auch privat vieles gewälzt habe, plus noch dann dort auch noch das Gefühl gehabt habe, ich sollte jetzt bald eine Entscheidung treffen. Also oft merke ich, wenn es mit Entscheidungen zu tun hat, und ich eigentlich dort nicht genug vorsichtig bin und vielleicht eben genug auch feinfühlig und achtsam mit mir, dann kann ich sehen, dass es kehrt. Von mir etwas verlangen, wo ich eigentlich noch gerne nicht bereit bin. Aber das Gefühl habe, im Kognitiven, da müsste doch jetzt logischerweise gehen.
Ja.
Aber im Herzen eigentlich noch gerne nicht an dem Punkt bist. Ja, so
wie fühlt sich das und nachher, wie fühlt sich das denn an? Also
wie gesagt, ich verwache dann einfach früh am Morgen. Also die Chance ist riesig, dass ich am 5 hellwach bin im Bett und manchmal eben dann schon um 3 in der Nacht. Ich verwache und es ist wie ein Adrenalinkick, der durchs Körper geht. Sie sagen, es ist wie ein Blitz. Und dann weiss ich, die Chance, dass ich jetzt noch mehr einschlafe, ist riesig. Und es ist wirklich, manchmal ist es echt komisch, um es zu erklären, aber man sorgt sich um Sachen, wo man weiss, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, um Sorgen zu haben. Aber es ist einfach so wie dann so ein Karussell. Und in dem Sinne eigentlich nachher dann sich lehnen, wie gehe ich jetzt mit dem um, das ist noch eine Übungssache. Also, gehe ich jetzt diesen Gedanken an, gebe ich denen so viel Raum oder wie gestalte ich jetzt die Wachenstunde in meinem Bett? Oder? Genau. Und das andere ist nachher, dass ich einfach merke, ich bin noch mal wirklich fähig, so meinen Alltag auf eine entspannte Art zu planen. Ich brauche mega viel Raum und Zeit. Also ich tue gerne nicht gehen, dann viel in einen Tag hineinpacken, also verständlich auf Art.
Ja, klar.
Ich mag noch mal viel abmachen, also dann wäre meine Freundschaften ganz krass oben runtergefahren. Dann habe ich einfach mit denen noch Kontakt, die mich ganz, ganz gut kennen. Weil ich weiss, dort kann ich sehen, wie ich bin. Und dort nerve ich nicht, weil ich fühle mich dann sehr anstrengend und ich habe das Gefühl, ich bin so langweilig, weil ich gerne nicht so mag schwätzen, ich habe nicht so viele spassige Ideen.
Weil du sonst so eine mega fröhliche
genau,
bist.
Genau, das ist ein bisschen das Harte. Oder?
Also ist denn die Eliane, wenn sie depressiv ist, einfach traurig?
Ja, aber das Krasse ist, sie kann nicht einmal brüllen.
Nein, okay.
Es ist einfach hart. Es ist wie ein Steh in meinem Inneren. Und es ist wie, du willst eigentlich mega gerne blägen. Wirklich blägen, weißt du, auch so ein roter Wort.
Ja, ist mega schön.
Du willst mega gerne blägen und es geht nicht. Und weil man weiss ja, dass blägen mega hilft, zum Sachen lösen, weil es auch Hormone ausschüttet. Und zu merken, dass das nicht einmal mehr geht, das ist sehr frustrierend. Und dann gibt es manchmal so ganz wenige Momente, wo ein Kommentar von jemandem, ein Brief, ein Wort, manchmal auch ein Lied, oder wenn ich selber am Klavier hocke und Lobpreis mache, dass dann Gott wie dort rein kann kommen und dann kann ich brüllen. Und das ist nachher so hilfreich, einfach für den Moment. Es ändert noch nicht meine Situation. Aber es tut die Schwere, die Enge, es ist wie auch eine Verengung von der Brust. Ich kann nochmal gleich tief schnaufen. Dann kann es wie mal ein bisschen, löst sich's mal für einen Moment. Genau.
Das ist mega belastend.
Es ist mega belastend. Ja. Und es kommt dir vor, also eine Woche ist einfach ellenlang und du hast das Gefühl, wie soll ich das jemals aushalten, 3 bis 6 Monate? Das ist ein Erfahrungswert, den ich habe. Und einfach, es macht dir nichts mehr richtig Freude. Ich glaube, das ist es. Du kannst am schönsten anziehen von der Welt und der um die Arme sagt, Göl ist mega schön. Und du siehst einfach so aus kognitiv, hey, ja, es ist mega schön, aber das Gefühl kommt noch nicht mit. Und das ist auch hart, ja.
Du bist ja, aber auch immer wieder hast du dir Hilfe geholt, professionelle, gell? Ja. Hat das geholfen?
Sehr, ja. Also einerseits, mega schön, oder? Meine Eltern, als ich ihnen das angefangen habe zu erzählen, haben sie natürlich mich mega unterstützt und eben mehr Mut gemacht, zum Hilfe zu holen. Und auch gesehen, es ist auch wichtig, dass ich jetzt extern Hilfe hole, weil es hat ja auch ein bisschen mit der Prägung zu tun, dass man eben nicht einfach nur mit den Eltern das teilt.
Ja, genau.
Und dort habe ich früher schon, also ich würde sagen, mit, was bin ich, etwa 17, bin ich das erste Mal in Seelsorge. Ja.
Ja.
Dort ist vieles auch noch ein bisschen gesehen mit Sinnfragen, auch, wer bin ich, wo gehöre ich her, von wo komme ich. Genau. Aber immer wieder, ja, hatte ich so Lebensbegleiter gehabt und bin einen Wegabschnitt mit denen gegangen. Und nachher habe ich dann auch wieder mal gemerkt, jetzt brauche ich eine neue Person, ein neues Gegenüber und habe gewechselt, den Berater. Das muss das eine sein. Und dann habe ich wirklich mehr aber dann auch, wo es gerade eine sehr schwierige und herausfordernde lange Phase war, wo ich die Hoffnung verloren habe, wo ich gemerkt habe, dass ich in meinem Kopf anfange zu denken, aha, also vielleicht ist die Eliane, wo ich jetzt bin, eher die Eliane als die, die ich vorher kennt habe.
Aha,
und
ja.
Da ist so der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist es mir echt zu viel.
Ja.
Und da habe ich dann auch psychologische Hilfe geholt, also bei einem Psychiater. Und sie war mega herzig. Sie hat mir erzählt und sie gesagt, schauen Sie, ich glaube, sie haben eine leichte Depression. Und ich würde es nicht jedem sagen, man könnte Medikamente nehmen. Aber ich spüre, sie leidet schon lange.
Mhm.
Und das war mega schön gewesen. Und dann habe ich wirklich auch mal mit Antidepressiva.
Und das hat auch das hört man noch viel, dass das hilft, gell?
Genau, das hilft einfach dann zum Beispiel, dass ich wieder schlafen kann.
Ja, genau.
Und das ist nur schon so eine Qualität. Am Morgen verwachen und es ist nicht 3:30, 4:00.
Und wieder können schnaufen, das stelle ich mir auch noch vor,
ja.
Oder?
Dass es das geht nicht sofort weg, das ist ja auch gut. Ja. Es ist nicht einfach von heute auf morgen schlucke ich das und dann. Und dann hat man noch ein bisschen Nebenwirkung am Anfang, weil immer auch noch ein bisschen verunsichert. Aber nachher, ja, du siehst richtig, nachher kommt man mal wieder so, man kann wieder schnaufen, man hat wieder Freude an Sachen, man, eben, der Schlaf ist bei mir zentral, der zeigt mir auch immer, ist für mich wie so ein Barometer, der zeigt mir eigentlich auch, wo stand ich im Prozess. Wenn der Schlaf wieder zurückkommt, dann bin ich nicht schon recht an einem schönen Ort. Genau.
Und das hilft dir dann auch mega der Psyche wieder, oder?
Hey, ja, und man kann dann einfach auch den Prozess viel, viel besser gehen. Ich merke, okay. Es hilft immer, um wieder am Boden zu bekommen, um nachher wirklich an den Themen zu arbeiten, die mich triggern. Also dann habe ich in dieser ganzen Zeit meine Kindheit mal angeschaut. Wie bin ich aufgewachsen? Meine Rolle? Was sind die Sachen, die mich triggern? Was sind die Sachen, die mich verunsichern? Das ist so hilfreich.
Aber auch mutig. Ich meine, du facest das alles, oder?
Ja.
Aber was hat dir damals geholfen, um wieder rauszukommen? Gibt es da ein Rezept wahrscheinlich nicht, oder? Weil sonst würdest du es schneller anwenden.
Ja. Also ich glaube, so hart es ist, man braucht Geduld. Ja. Und dann eben gute Freunde, die einfach sagen, hey, und ich bin da für dich. Dann, ich würde sagen, mein Umfeld, wo ich all willkommen war. Also meine Eltern haben sicher dann dort in dieser Phase auch eine stärkere Rolle wieder, weil es ist halt einfach so der Ort, wo ich mich total wohlfühlen.
Ja, genau.
Und wo ich kann sehen, ohne dass ich etwas sage, ohne dass ich etwas leiste, ich kann einfach sehen. Dann meine Schwester und ihre Familie, wo ich eben auch so einen Ort habe, wo ich einfach alle hingehen konnte und mega gut hat in dieser Phase von den letzten 12 Jahren die Kleinkindphase. Meine Schwester hat 4 Gofen, genau. Und die haben mich einfach auch viel abgelenkt.
Ja.
Und die haben mich zum Lachen gebracht. Und die haben mich in ihre kleine Welt gebracht, die einfach so wohltuend war. Dort, wo meine Welt ja so herausfordernd war.
So schön. Ja. Also eben, du hast es erwähnt, eben Gott hat ab und zu auch wie können in dein Herz reinkommen. Das war dann etwas, das geholfen hat. Vielleicht auch manchmal nur kurzfristig. Aber komm, wir reden über das. Ich habe eine kurze Rubrik, Gott und du, kurz und knackig antworten von dir. Das wäre mega schön. Sag mal, wie erlebst du Gott in deinem Alltag?
Hey, ich hatte, also, vor voraus habe ich gedacht, habe ich gerade so ein aktuelles Beispiel und dann merkt man so, es ist so wie ihr Leben und dann macht es wusch und dann ist es schon wieder vorbei. Aber es ist so gut, die Momente. Und ihr Leben sehr viel einfach so mitten im Alltag. Also ich nehme nicht etwas wahr, sage das mit einer Person oder im wenn ich irgendwo etwas schaue, in der Natur zum Beispiel, wo Gott zu mir redet. Also ich habe ein Beispiel. Und zwar habe ich gestern auf dem Zug bei einer Haltestelle aufs andere Gleis geschaut. Und ich sehe ein Gleis und ich sehe, dass dort aus dem Holz raus vom Gleisbau ein kleines Bäumchen wächst. Und das hat mich so berührt, weil ich denke, Gott sagt, wie Helian, schau, so ist das Leben. Manchmal ist es mega gefährlich. Also der Baum lebt mega gefährlich.
Mega.
und gleichzeitig bin ich Gott fähig, aus dem Unmöglichen möglich zu machen. Also dass dort ein Bäumchen rauswächst, ist ja einfach auch wieder faszinierend.
Mhm.
So zum Beispiel. Und dann aber auch mega fest in der Bibel. Also ich lese praktisch jeden Tag in der Bibel. Und das fasziniert mich, das Buch. Gott redet manchmal eins zu eins mit diesen Worten, die ich lese. Und ich denke mir immer, wieso passt das jetzt genau in mein Leben? Ich lese ja einfach weiter in dem Buch, wo ich schon dran bin, seit einem Monat.
Mhm.
Und ich komme genau an dem Tag, wo ich es brauche, komme ich an eine Stelle, wo ich denke, bäm, die Antwort. Und ich glaube, da ist es. Und dann einfach mit Menschen. Begegnungen, wo ich einfach weiss, es ist kein Zufall. Und dann körperliche Leben wirklich in Form von Hinnenhaut. Also, wenn es mir manchmal einfach schudert in einer Situation, wo ich bin, oder mir neben etwas erzählt, wo ich einfach weiss, das ist einfach göttlich. Oder manchmal wirklich bewusst, auch wie ich das Gefühl habe, in einer Situation, Gott berührt mich jetzt an meinen Schultern und hebt mich und schaut mich an. Das sind ganz spezielle Momente, aber die gibt es. Ja.
So schön. Mhm. Das heisst vielleicht, dass du sehr Sinn, oder du spürst auch sehr viel vom Menschen her wahrscheinlich, oder?
Mhm.
Was hast du für Fragen an Gott? Gibt es da noch Fragen?
Yes, die habe ich definitiv. Hey, ich weiss, die Frage hat, glaube ich, fast jeder Mensch, aber das Thema vom Leid. Und ich glaube, mehr Leid an sich sehe ich, dass das manchmal braucht. Ich meine, mein Leben ist ein Beispiel. Die depressiven Phasen sind Leid. Und ich wäre heute nicht die Elian, wenn ich nicht die Leidzeiten erlebt hätte. Also darum, Leid an sich hören die Frage nicht. Immer.
Mhm.
Aber wenn ich wirklich an der Frage sind Sachen, die passieren, wo ich einfach denke, Jesus, wieso? Ich verstand es nicht. Also wenn eine Mutter von drei kleinen Kindern wegstirbt, wo einfach noch die Mami so fest bräuchte, ich verstand es nicht. Und es gibt bei mir eine riesen Fragezeichen.
Mhm.
Und auch einen Frust und manchmal auch eine Wut. Und ja, wo ich einfach, ja, meistens indem, dass ich wieder mit Gott darüber rede, kann mir auch wieder Ruhe üben. Aber ja, wo ich wirklich denke, hey, nein, ist einfach nicht fair. Es ist
wieso,
nicht fair.
Wieso bleibst du denn gleich bei dem Gott, weißt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ein paar Mal, ich habe mega mit dem gekämpft über all die Jahre. Ich habe mega mit dem gerungen. Ich habe gelernt, klagen bei Gott. Meine Gottesbeziehung hat sich radikal verändert, würde ich sagen. Weil ich vorher eher so das Bild hatte von dem Gott, der oben runter schaut. Und wenn ich es nicht richtig mache, dann ist er böse. Und ich muss ja richtig machen, damit er glücklich ist mit der Elian. Und heute bin ich mit einem Gott unterwegs, der sagt, hey, du bist genug. Und ich liebe dich so, wie du bist, mit all deinen Wenn und Abers. Und ich habe gute Pläne für dich. Und das Gute bedeutet nicht immer das, was ich als gut anschaue, sondern ich vertraue einem Gott, der sagt, er hat den Überblick über die Welt. Und er hat sie nicht verloren. Also er hat Kontrolle nicht verloren. Ein Gott, der Kontrolle nicht verloren hat. Ja. Und ich halte auch ihm fest, weil er einfach so viel Spruch und so viel Lebensfreude von ihm bekomme und so viel Lebenssinn.
Mhm. Ja. Und eben, du hast gesagt, er hat einen guten Plan für dein Leben. Und jetzt eben hast du immer wieder die depressive Phase. Und vor allem hast du ja auch einen unerfüllten Wunsch, den ich mega spannend finde, wie du mit dem umgehst. Du bist Single, 37 eben. Und kein unglücklicher Single.
Mm-mm.
Also du hast dich wie ausgesöhnt mit dem Thema. Das kommt bei dir ganz fest über.
Ja.
Ja, was ist das für eine Geschichte?
Hey, das ist eine mega spannende Geschichte. Mm. Ja. Männer haben mich nicht wirklich interessiert, oder Buben.
Ja.
Ich bin so als Mami-Höck gesehen und viel mit Mädchen gespielt, weil ich habe ja geliebt zum Bäbeln. Bäbeln ist mit Babys spielen, also mit Puppen.
Ja, ja, genau.
Ich habe so viel gebäbelt, ich habe so viel gerösselt. Ich bin eigentlich einfach am Gehen gewesen von vielen Mädchen und dort war es mir pudelwohl gewesen.
Ja.
Genau. Buben, die ein bisschen rammeln und einfach, wo so, wie sagt man, wo so ein bisschen wild gewesen sind, sympathisch gesehen, ja. Genau. Ja, und darum auch so in der ganzen Sekundar- und auch Lehrzeit, es hat mich echt nicht so interessiert. Ich bin irgendwie so erfüllt und mit meinem Leben gesehen und mit dem, was ich rundum gemacht habe. Mhm. Habe dann aber sich auch angefangen zu schwärmen für gewisse und habe dort aber natürlich null Mut gehabt. Dort bin ich wirklich sehr unsicher gewesen. Mhm. Ja, ich würde sagen, im Gegenüber mit Buben und jungen Männern bin ich sehr unsicher gewesen. Und nachher habe ich, ich weiss noch, mit 18 oder 20, ich bin mir, glaube ich, in einer Garine gehockt, habe ich irgendwie, ich weiss noch mal wieso, habe ich zu Gott gebeten und gesagt, also Jesus, nebis, wo ich dich echt bitte, ist, ich will nie eine verbitterte Singlefrau sein. Punkt.
Und schon kommt, mit 20 hast du das
gebeten? Ja, irgendwo, ich habe es noch mal ganz, Zimmer, ich habe es wirklich noch mal ganz, ich weiss noch mal wo, aber das habe ich mal ganz bewusst gebeten. Und das hat er erfüllt. Und ich finde es faszinierend und ich denke, da hat auch einen Einfluss drauf. Ich habe etwas aus mir, über meinem Leben ausgesprochen, wo wahnsinnig positive Einfluss hat auf dem, wie ich mit meinem Lebensweg umgehe. Mhm. Ja, und dann nachher, ich glaube, hat es einfach auch nicht gematcht. Also man kann das glaube ich wirklich auch so sagen, aber ich bin auch nicht so aktiv auf die Suche. Ja. Dann bin ich bei Adonia gelandet, habe einen wahnsinnig spannenden Job gehabt im Projektmanagement und ich bin mit so vielen Männern umgeben gewesen, mit guten Männern, mit verheirateten Männern und ich glaube wirklich, ja, dort ich bin dort glaube ich wie konfrontiert worden mit dem Männlichen, wo glaube jeder braucht, also weißt vom anderen Geschlecht und das hat wie gelangt. Das hat meinen Tank wirklich fest gefüllt. Mhm. Ich hatte ganz viele tolle neue Freunde gehabt, gerade auch mit Männern, so Freundschaften, Kollegen, wo ich gemerkt habe, all da hat so viele Sachen glaub, aufgefüllt, die du sonst in einer romantischen Beziehung suchst, gerade auch als Frau, als junge Frau. Mhm. Und was auch mega ist, ich hatte immer Singlefrauen um mich herum. Mhm. Und das hat mega gut getan. Also ich hatte immer mit Singles zu tun und auch mit solchen, die schon älter waren und gewartet haben und sich so gehofft haben, um einen Partner zu haben. Und ich würde aber sagen, ich habe mich dort wohl gefühlt, wo ich gemerkt habe, sie lebt ihr Leben und sie kostet es voll aus und sie wartet nicht, bis der Mr. X kommt und sie glücklich macht. Mhm. Und dort habe ich mich am wohlsten gefühlt. Und würde sagen, gerade bei Adonia hatte ich dort ein paar tolle Freundschaften, die das gelebt haben.
Also ist denn bei dir vielleicht gar nicht so der Wunsch so gross, überhaupt einen Partner zu haben?
Das ist im Fall eine gute Frage, weil wenn du mich gefragt hättest, als Kind, wenn ich mal werden möchte, ist klar, ich wäre Mami von Kind.
Hätte ja passt mit dem Baby und allem, oder?
Und ich wäre Jungmami. Das war für mich immer klar. Mhm. Und dann natürlich ist es wie, dann bist du 24, dann denkst du so, ja, ich bin noch mega jung, kommt nicht drauf an, oder? Und dann lebst du wieder so im Leben und dann wärst du so 26, dann denkst du, jetzt hat die Schwester in dem Alter geheiratet. Okay, bei mir ist weit und breit noch niemand in Sicht, aber easy, ich bin ja noch nicht 30.
Genau, dann wirst du 30.
Genau. Hey, und dann bin ich 30 geworden, dann habe ich wirklich Krise gehabt. Ja. Weil ich gemerkt habe, das hat wieder mit Vorstellung zu tun, dort, wo ich bin, heute früher, die Frau, ich weiss es noch wie heute, wie wenn es heute gewesen wäre. Ich bin zu ihrem Garten auf Besuch. Sie hat ihren 30. Geburtstag gefeiert, auf dem Arm, das dritte Baby. Sie hat ein Haus, ein Auto und einen Hund. Mhm. Und ich bin 30 geworden und ich hatte nichts von dem.
Was dir aber eigentlich mega wichtig gewesen wäre, früher, oder?
Ja, das war mein Vorbild, meine Mama, oder? Mhm. Leidenschaftliches Mami daheim mit vier Kindern. Mhm. Also für mich war logisch, dass ich den Weg will. Aber dann merkst du mal, den willst du nicht, wie wenn du Lehr willst.
Ja, genau.
Da brauchst du noch eben das Gegenüber und der ist nicht da.
Und der also muss passen und der dich genug fasziniert. Das war vielleicht auch gewesen, oder? Es müsste einer kommen, der dich wirklich catcht, oder?
Genau. Gott war mega herzig, wirklich. Ich liebe seinen Humor in meinem Leben. Er hat mir dann auch immer mal wieder so Situationen gegeben. Also einerseits, wo ich mich mal verliebt habe und dann herausfinden wollte, ob es gegenseitig ist und wirklich konfrontiert habe. Und wir haben darüber geredet, aber wir sind beide wieder ins Ausland und somit ist es so gesehen, es macht keinen Sinn. Mhm. Lustigerweise habe ich den Typ noch mal getroffen, ein paar Jahre später. Genau. Und dort ist dann zu einer Beziehung gekommen, das war eher nachher eine Kopfsache. Wo ich gemerkt habe, geht auch nicht. Man kann nicht im Kopf in eine Beziehung. Oder nicht nur. Mhm. Genau. Und auch einmal neben, wo mich mega umgarnt hat. Oder wie sagt man? Ja. Und nachher habe ich gemerkt, ist gar nichts. Also es passt nicht und ich will nicht. Und auch dort ist hart, oder? Nachher, wir müssen sagen, ich sehe es nicht. Weil eigentlich willst du ja so gehen. Mhm. Aber ich glaube, dort ist auch schön zu spüren, ich spüre mich selber ganz gut. Und ich nicht um jeden Preis. Ich will nicht um jeden Preis einen Partner. Und ich glaube, dort bin ich auch sehr realistisch. Ich sehe in meinem Umfeld Freunde, die jetzt auch schon wieder Schwierigkeiten haben in den Beziehungen, teilweise schon getrennt sind, wo ich merke, hey, nicht um jeden Preis will ich heiraten und Kind haben. Mhm. Weil ich glaube, es gibt noch so viel anderes. Und das habe ich mega entdeckt in den letzten
Jahren. Ja, wie hast du denn das entdeckt? Was geniessest du an deinem Single-Sein?
Hey, ich geniesse einerseits mega, eben, dass ich so viel Kontakt kann pflegen kann. Das ist ja auch dann manchmal Verheiratete und mit Kleinkind mir ein bisschen vergönnt. Und sage, du kannst so viel Kontakt pflegen. Mhm. Du kannst noch schnell dort eine und da noch eine. Genau, da ist es. Denn schätze ich extrem in all dem innen Freunde haben, die Kinder haben, die verheiratet sind, wo ich befreundet bin mit dem Pärchen, also nicht nur mit der Frau. Das schätze ich auch sehr. Bin auch mega dankbar und empfehle auch allen, dass man wirklich Freundschaften pflegt mit Singles, nicht nur immer der Frau oder dem Mann das überlassen, sondern als Gesamtpaket. Weil ich glaube ganz fest, dass ja Gemeinschaft, wir sind zur Gemeinschaft berufen. Gott hat uns ja als sein Gegenüber geschaffen und dementsprechend sind wir ein Beziehungsmensch. Und denke, dort ist Singles manchmal gefährlich, dass man zum einsamen Mensch wird, weil wir nicht gedenkt sind zum See. Und dort innen nachher dürfen, all wieder, sei das mit Kind, mit Gleichaltrigen, mit Gleichdenkenden oder eben auch mit ganz anderen Leuten, wie jetzt beim Lindy Hop, wo ich ja, dort trifft sich ein bunter Haufen von Menschen, von verschiedenen Generationen, wo ich mega spannend finde und wo mir eben auch hilft. Also das Lindy Hop ist ein riesen Anteil. Ich mache es im Moment nicht so intensiv wie auch schon. Aber ich muss ehrlich sagen, dort hat es mehr, ich habe dort gecheckt und verstanden, dass gerade auch körperliche Nähe, was man ja im Tanzen automatisch hat, dass da dort auch nicht stillt, wo du nicht hast, wenn du Single bist und allein bist und einfach in deiner Wohnung hockst. Aber auf einer gesunden Ebene eben. Mhm. Also das ist so ein respektvoller Umgang bei dem Tanz miteinander, wo ich einfach nur staunen kann. Aber ich habe die Nähe, den Austausch, das miteinander. Und ich schätze auch mega fest, dass ich in die Ferien, wo ich will. Und zum Beispiel, was ich auch immer lustig finde, ist, es gibt so Tage, da bin ich mit einer Familie unterwegs. Und dann sagt man sich Tschüss. Und ich weiss, die gehen jetzt her und haben mal Rambazamba und müssen schauen, dass wir alle ins Bett können. Und ich gehe in meine Wohnung, die Tür zu und ich habe einfach meine Ruhe.
Also es klingt jetzt so, als wärst du einfach nur glücklich. Also würdest du gar nicht anders wollen. Also das spürt mir ja ganz gut. Ja. Gibt es gleich Momente, wo du denkst, hey, aber eigentlich hätte ich doch auch gerne einen Partner oder Familie oder so.
Die Seite gibt es immer wieder. Und ich glaube, es ist auch normal, dass es immer wieder kommt. Es gibt Momente, und eben, ich habe vielleicht erzählt, wenn es mir psychisch nicht so gut geht, bin ich in dem Bereich viel sensibler. Dann bin ich nicht so selbstbewusst und ich bin auch nicht so geerdet. Und dann zum Beispiel kann es sein, dass ich nach so einem Tag zu meiner Schwester sage, kann ich noch mit dir herkommen und einfach noch bei euch im Rambazane ein paar innen hocken bleiben, weil ich halte es gerade nicht so aus den Gedanken bei allein. Genau, da ist mal Sepp. Und das andere ist wirklich, ja, ich schreibe viel in mein Tagebuch hinein. Und dort drin steht auch viel mit Gott Gespräche, und ich sage, ich verstehe es nicht. Und sag mir doch einfach, ob du noch nicht gefahren hast oder nicht, dann kann ich mein Leben ein bisschen anders planen. Genau.
Aber Moment. Du würdest schon noch jemanden wählen. Würdest du gerne jemanden wählen?
Ja, wenn es matcht.
Ja.
Aber nicht um jeden Preis.
Nicht um jeden Preis.
Hey, und vielleicht ganz kurzer Ausblick, ich habe wirklich dürfen das erleben, dass es gematcht hat. Gott hat auf wunderbare Art und Weise, die Story können wir da nicht erzählen, mehr wirklich neben uns Leben gestellt, wo ich schlussendlich 2 Jahre in einer Beziehung war. Und es war so auch heilsam gewesen. Weil es hat auch gewisse Lügen ausgeräumt, die ich natürlich auch entwickelt habe. Ja, bin ich überhaupt beziehungsfähig? Kann ich denn überhaupt mit meinem Mann nahe sein? Oder habe ich Angst vor Nähe? Habe ich Angst vor gebunden werden? Und nachher so zu erleben, einmal einfach dürfen, es gut erleben und in dem Sinne nachher, einmal das erleben, was es bedeutet, mit meinem Partner unterwegs zu sein. Aber natürlich dann auch der Preis zu sehen, den es mit sich gebracht hat. Also plötzlich hat Eliane noch mehr so viel Zeit für ihre Freunde. Und plötzlich hat sie müssen entscheiden, was eine Priorität im Leben, wo sie vorher nicht hätte so müssen, aber anders, oder? Und das ist auch hart gewesen, aber gut, mega gut. Zum auch wissen, was bedeutet es denn wirklich? Weil ich glaube, das, was mich manchmal ein bisschen traurig macht, ist, dass gewisse Singles das verheiratet sehen und Kind haben, so in den Himmel auflobt und sie das Gefühl haben, mit dem sind sie glücklich nachher. Und da glaube ich, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Es kann einen Teil füllen, ja. Aber dass es das ist, was immer glücklich macht, das glaube ich nicht. Von da habe ich zu viel anders gesehen. Menschen, die nachher Kind haben oder geheiratet sind und wieder merken, dass die Fülle doch noch nicht da ist und somit komme ich zum Thema unerfüllte Wünsche. Ich habe verstanden, dass wir im Leben immer unerfüllte Wünsche werden haben. Und da hat Gott mir einmal auf eine sehr grandiose Art gesagt. Und seit ich das verstanden habe, kann ich viel besser damit umgehen, dass ich unerfüllte Wünsche habe in meinem Leben. Und dass du vielleicht andere unerfüllte Wünsche hast als ich. Mhm. Und das ist okay.
Mhm. Wieso ist es denn okay? Es ist doch scheiße.
Ja. Hey, ich glaube wirklich, weil ich an den Punkt gekommen bin, ich bin nicht Gott, ich bin Mensch. Und ich habe nicht das Anrecht darauf, einen Partner zu haben, heiraten und Kind zu haben. Das ist nicht mein Recht als Mensch. Das ist hart.
Mhm. Wieso aber denn nicht?
Weil ich glaube, es ist ein Geschenk. Und ja, es ist eine Bestimmung. Ich glaube, Gott hat ja das schlussendlich auch geschaffen. Aber ich glaube, er hat noch so viele andere Formen geschaffen für die Gemeinschaft, also für die Beziehung. Und da bin ich mega am Entdecken, was bedeutet das, gemeinschaftlich leben? Was bedeutet das, mit Leuten enger, verbindlicher unterwegs zu sein? Ich glaube, für das sind wir bestimmt. Aber das muss nicht immer nur in der Form sein von Geheiraten und Kind haben. Genau, ja.
Ich finde es mega cool, das ist mal ganz etwas anderes. Ganz andere Sicht, ich finde es total inspirierend. Und das ist auch der Grund, dass du uns geschrieben hast, oder? Du hast ja mir geschrieben auf eine Sendung vis-à-vis, dass du gesagt hast, hey, ich würde mega gerne mal über das Thema reden. Man kann auch glücklich werden als Single.
Mhm. Mega, und ich glaube, das liegt mir schon so lange auf dem Herz und ich habe bis jetzt nicht so eine Plattform gehabt dazu. Ich habe es im S2S habe ich es geteilt mit Leuten und auch immer wieder sehr schöne Begegnungen gehabt. Aber ich habe gemerkt, ich glaube, Gott hat auch mein Lebensweg ja so geführt, nicht einfach für nichts. Und es ist auch nicht verlorene Zeit. Und nachher auch in dieser Beziehung, es ist nicht verloren gewesen, die 2 Jahre Beziehung. Oder man würde dann denken, wenn es nicht zur Ehe kommt, ja, was super, was hat jetzt da gebrochen? Und da habe ich auch keinen Gedanken, aber Gott hat wieder zu mir geredet. Und er hat gesagt, Elian, das ist ein Teil von deinem Leben, das ist ein Teil von deiner Lebenserfahrung. Und sie ist wertvoll und sie ist wichtig. Egal, wo das noch hinführt. Und ich muss ehrlich sagen, es führt mich immer wieder zurück zu dem Gott und ums Gott, ums Vertrauen. Weil ich habe gemerkt, ich bin mal an einem Punkt gekommen, wo ich Gott auch immer wieder ein bisschen vorgehabt habe. Wieso habe ich das noch nicht? Und warum haben es andere? Und ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe lange auch immer so ein bisschen gerechnet. Ich habe dann wieder gedacht, aha, mein Bruder ist mit 34 geheiratet. Yes, das schaffe ich auch noch. Und dann bin ich 34. Und dann denke ich, scheiße, doch nicht geschafft. Dann nachher überlege ich, wen kenne ich noch, der Spock geheiratet? Ah, die hat mit 36. Yes, dann kriege ich her. Also, ich möchte schon verstehen, es ist wirklich nicht, das Thema ist immer all präsent. Aber es hat nicht mein ganzes Leben eingenommen. Und das ist nur gegangen, weil ich all wieder zu dem Gott bin und ich mit ihm gerungen habe und gesagt habe, bitte zählt mir auf, was ist es denn? Und ich glaube, gerade so, wenn ich Psalmen lese, die haben mich mega inspiriert, oder? Dann klage ich ja manchmal und sage, oh, das Ganze ist so böse und alle rundum und so. Und dann kommst du an einen Punkt, wo es am Schluss heisst, aber du bist Gott und ich bin Mensch. Du hast alles im Griff, ich nicht. Und so bin ich immer wieder mit Gott im Prozess gewesen, dass ich an die Erkenntnis gekommen bin, ich weiss nicht, was das Beste für mein Leben ist. Und wenn ich eben permanent vorhabe, dass es so, wie ich jetzt mein Leben bis jetzt habe, nicht gut ist, dann vertraue ich ihm nicht. Und es ist mega stolz. Ich sage ihm, ich bin Gott, weil ich weiss es eigentlich besser, was für mich gut wäre. Mhm. Und das hat mich recht demütig gemacht. Und nachher an den Punkt geführt, wo ich gesagt habe, yes, Jesus, ich will einfach für dich gehen. Ich will für dich leben, ich will mit dir das Leben gehen, weil es ist so spannend und ich darf so viele coole Sachen leben. Und ja, meine Geschichte ist anders. Ich glaube, an diesem Punkt musste ich kommen. Ich habe mich viel verglichen. Sehr viel. Und das ist auch tödlich. Also innerlich, emotional. Mhm. Und ich bin immer an einem Punkt gekommen, Gott hat es vielleicht sehr humorvoll gemacht mit all diesen Jahren, dass ich ja praktisch niemanden mehr habe, den ich mich noch vergleichen kann. Also ich habe noch ganz wenige, aber er ist mir das am Heilen. Und ich bin an dem Punkt, wo ich gesagt habe, meine Geschichte ist anders. Wenn ich jemals noch heiraten werde, ich werde die Älteste von der Familie, die geheiratet hat. Wenn ich mal noch Kinder habe, ich bin die Älteste von meinen Schwestern, Schwägerinnen, die Kind bekommt. Ich bin einfach anders und es ist gut. Und ich glaube, Gott hat mich da echt an etwas hingeführt, wo ich ja seit ein bisschen strugglen damit. Ich will sehen wie die anderen. Ich will so gut können wie sie. Ich will da auch so machen wie sie. Ich will auch so können reden wie sie. Als Vierte, als Letzte. Und jetzt an den Punkt landen, wo ich sage, weißt du was? Finito, Pepito, meine Geschichte ist anders und sie ist gut. Mhm. Ja, ich glaube wirklich, da ist es. Mhm. Aber es ist eine
harte Lebensschule.
Genau, es ist eine Lebensschule und es braucht den Willen, zum Dranbleiben, zum Reflektieren und zum sich immer wieder dem Gott hergeben. Ich glaube wirklich, das ist schon der Punkt. Mhm. Also das passiert nicht einfach so. Mhm. Manchmal haben die Leute das Gefühl, ja, da ist so einfach. Nein, es ist gar nicht einfach. Das ist manchmal tägliche Entscheidung oder monatlich oder Jahrentscheidung. Immer wieder, es ist eine Entscheidung, wirklich.
Oh, Elion, ich könnte dich noch so viel fragen, auch was du vorhast. Du bist nämlich noch, du bist voll Ideen für dein Leben, gell, was jetzt alles noch kommt. Zeit fehlt. Aber ich bin mir sicher, wir werden noch ein paar Sachen von dir hören. Du bist so eine kommunikative und ich glaube, da geht noch einiges bei dir, wo wir werden mitbekommen. Danke so viel mal, dass du dich gemolden hast. Dass du erzählt hast und so ehrlich erzählt hast, mega, mega wertvoll.
Hey, danke auch einmal für die Plattform, die wir gegeben haben, dass ich mal mein Herz zählen
durfte. Und etwas ist in dem Ganzen untergegangen. Ein wichtiger Teil von der Elia in ihrem Leben. Sie ist eine mega überzeugte WG-Bewohnerin. Die WG-Zeiten haben ihr so viel geholfen, um sich nicht allein zu fühlen. Und es haben sie selber aufwärts geschliffen und Fürsche gebracht in ihrem Leben. Und das WG-Leben, das möchte sie also auch von ganzem Herzen weiterempfehlen. Eine passende Seite, um miteinander in Kontakt zu kommen und eine WG zu finden, hat sie mir auch noch da gelassen und die verlinken wir euch sehr gerne in den Shownotes. Eine inspirierende Frau, Elion, auf jeden Fall. Und nächste Woche gibt es die nächste spannende Geschichte von jemandem von euch, dann mit Sarah Maria Graber im Vis-à-vis. Bis dann, macht's gut. Mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.